Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Das Börsenradio Nummer 1.
Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIV International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Und aus dem Börsenradiostudio begrüßt Sie Peter Heinrich. Servus, Grüße nach Zürich.
Ja, guten Morgen Heinrich und guten Morgen liebe Zuhörer.
Neues Jahr, neues Glück. Es war jetzt der beste Januar seit 20 Jahren im DAX. Wie läuft es denn bei Ihnen zum Jahresstart und wie könnte das Jahr weitergehen?
Ja, Heinrich, es war in der Tat ein fulminanter Januar. Sehr, sehr erfreulich. Erfreulich ist vor allen Dingen nicht die Gesamtsituation, wie sie ist, sondern erfreulich ist auch punktuell, welche Sektoren gelaufen sind und wie unsere Allokation sich entwickelt hat. Das werden wir natürlich im Einzelnen, auch im Hinblick auf unser Echtgelddepot, werden wir uns das ganz genau anschauen. Ich möchte zu Beginn vielleicht eine Sache etwas klarstellen. Man redet über Rallye und Super und Euphorie und so weiter und so weiter. Ich möchte da vehement ein Veto einlegen. Wir sehen eine sehr gesunde, wir sehen eine sehr diversifizierte, wir sehen eine sehr sektorenbezogene Rallye. Wir sehen Käufe von Segmenten und von Titeln, die abgestraft worden sind, zu Unrecht. Es gab ja Phasen letztes Jahr, wo alles weggeschmissen wurde, ohne überhaupt etwas näher drauf hinzuschauen. Und das hat sich geändert. Also die Rallye ist überhaupt nicht blind und ich muss den Investoren weltweit ein Kränzchen winden, weil es verziehen sich langsam Wolken am Horizont. Das bedeutet, die Inflation kommt massiv zurück. Auch da sollten wir nochmal sehr genau darauf zu sprechen kommen. Die Politik der Zentralbanken rückt natürlich in Fokus, weil sie, was die Zinsanhebungen vom Gas gehen und auch vom Gas gehen werden. Und als Fazit sage ich, es war natürlich ein sehr erfreulicher Januar. Aber wenn man sich die Segmente untereinander anschaut und ich sehe zum Beispiel den Dow Jones, der nahezu unverändert ist oder vielleicht 1% im Plus seit Beginn des Jahres, der Nasdaq immerhin mit 6%, der DAX mit immerhin 8% und der SMI mit auch 6%, der SMIM hingegen mit 8%, die Midcaps. Und wir sind tatsächlich deutlich zweistellig im Plus. Und das ist natürlich für uns auch, was die Allokation angeht, im gesamten Hinblick auf das 2023 natürlich von großer Bedeutung.
Bevor wir auf die Notenbanken eingehen, starten wir doch mit diesen Segmenten, wo Sie erzählt haben. Sektoren werden rausgeholt, besondere. Gehen wir doch diese Börsensegmente durch. Worauf setzen Sie 2023? Gehen wir nach Segmenten durch. USA, Europa, Schweiz, Asien.
Ich meine es gar nicht geopolitisch betrachtet und marktpolitisch, was die Welt an sich angeht, sondern länderspezifisch. Ich sehe das sektorenspezifisch. Ich sehe zum Beispiel, dass die, um nur ein paar Beispiele zu sagen, man hat ja sehr große Angst vor dieser Ertragssaison und sie läuft bedeutend besser als erwartet. Und das muss man sagen. Vorneweg natürlich den Vogel abgeschossen, wie immer, Netflix mit brachial guten Zahlen. Dann kamen die Banken, die solide Zahlen gebracht haben. Dann kamen aber Sektoren wie zum Beispiel die Chemie oder Baugewerbe und so weiter. Titel, die VAT, die Halbleiterszene, die Hochtechnologie, Hochfrequenzbereich, so wie Comet und so weiter. Und die ganzen Nasdaqs kommen jetzt ja alle. Und da wird es natürlich sehr spannend sein, was Apple, Google, Amazon, Nvidia, was die aufs Tablet präsentieren werden. Und wenn ich mir ansehe, wie groß die Angst vor der Ertragssaison war und wie diese Sektoren anfangen zu laufen, dann ist es sehr erfreulich. Und wenn wir punktuell uns das anschauen und schauen zum Beispiel hier in die Schweiz, auch in unser Echtgelddepot, wenn ich mir zum Beispiel ansehe, dass Titel wie Sika oder Titel wie VAT, Halbleiter, die auf dem absoluten Rekord sind, diese Titel waren 40%, 50%, 60% höher und sind danach abgestürzt. Und jetzt schreiben sie Rekordergebnisse. Selbst dieser verhaltene Ausblick, der teilweise auch wirklich marginal verhalten ist, rechtfertigt immer noch nicht, dass diese Titel immer noch, ja, nachdem sie sich halbiert haben, jetzt vielleicht 20%, 30% von den Tiefständen zugelegt haben. Aber da ist der Weg nach oben sehr, sehr, sehr weit.
Es ist ja eigentlich immer das gleiche Spiel. Zinsen, Fed, Inflation. Diese Nervosität vor den Notenbank-Sitzungen. Wir haben es jetzt leicht. Wir wissen nicht, was die Fed heute machen wird. Wir wissen auch noch nicht, was die EZB machen wird. Ich meine, vor den beiden ersten entscheidenden Notenbank-Sitzungen des noch jungen Börsenjahres bekommen die Anleger erstmal immer kalte Füße und warten so ein bisschen ab. Mittwochabend, heute Abend, was ist zu erwarten? Wir sehen ja Bremsspuren und die Fed will ja wahrscheinlich auch nicht überdrehen. Also ich kann mir vorstellen, dass die US-Notenbank jetzt nochmal auf die Bremse treten wird mit 25 Basispunkten, nochmal einen kleinen Schritt machen wird. Und dann wird man erstmal sehen.
Ja, ich sage, dass die Höhe heute nicht entscheidend sein wird. Es wird das sein, was Mr. Powell zwischen den Zeilen uns zum Besten geben wird. Ich denke, die 25, die stehen fest. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt wird sein, wie werden die Begleitkommentare sein? Aber ich möchte noch etwas anderes ganz klar festhalten. Ich weiß nicht, wie lange wir uns jetzt kennen. Und ich weiß, dass wir jetzt seit mittlerweile, ich glaube, 6 Monaten, dass ich klipp und klar gesagt habe, die panischen und hysterischen Leitzinssenkungen, vor allen Dingen hier in der Schweiz. Wir haben hier in der Schweiz eine Inflation von 2,7%. Und man spricht von Preisstabilität und man spricht über weitere Leitzinsanhebungen. Diese sind nicht zielführend. Eine Leitzinsanhebung in so einer Situation, wie wir es jetzt haben, ist, ich wiederhole das zum 100. Mal, wie wenn Sie ein Antibiotika gegen einen Virus verbreiten. Sie tun etwas in einem guten Glauben, aber letztendlich ist es nicht zielführend. Warum ist es nicht zielführend? Wir haben eine Inflation, die nicht Geldnachfrage getrieben ist, sondern wir haben die Lieferkettenproblematik, wir haben es angesprochen, wir haben diese Riesenproblematik, dass zum Beispiel, wo kein Mensch drüber redet, aber verständlicherweise redet keiner drüber, weil es unter den Teppich gekehrt wird, dass der Ölpreis die Hälfte dessen wert ist, was es vor dem Krieg gewesen ist, und dass wir den Gaspreis auf einem 3-Jahrestief haben. Wir kommen von 800, sind bei 150. Und wir sprechen über explodierende Stromkosten. Das ist ein politisches Problem, das ist ein Marktproblem, was endlich gelöst werden muss, damit dieses bei den Endverbrauchern endlich ankommt. Das vorneweg. Heute hat Aldi die Butterpreise gesenkt. Trara. Also wir sehen ja, dass die Inflation zurückkommt. Und ich habe einen extrem interessanten Kommentar gelesen von der UBS, wo darüber gesprochen wurde, dass wir in einem Dreivierteljahr anfangen müssen, nicht die Inflation zu bekämpfen, sondern dass wir das Problem haben werden, eine Deflation zu bekämpfen. Und dass selbst diese Zinserhöhungen, die bis jetzt stattgefunden haben, quasi so übers Ziel hinausgeschossen wurden, weil es nicht das eigentliche Problem der Geldmenge und der Liquidität der Märkte quasi anbetrifft, sondern dass die Gründe ganz woanders liegen, die ich gerade hinlänglich erläutert habe. Und das ist auch genau der Punkt. Und wenn ich sage, wenn eine Deflation bekämpft wird, und es war wortwörtlich Zitat in diesem Statement, wir werden kollabierende Renditen haben bei den amerikanischen Anleihen. Das bedeutet logischerweise wiederum eine Rallye im Rentenmarkt, was natürlich die Aktienmärkte mit hochpusht. Und mit Verlaub, selbst wenn die Inflation auf 4% sinkt und wir haben eine 10-jährige Anleihe, die uns dann 3 oder 3,5% Rendite beschert, ja, dann wissen wir immer noch, dass die Realzinsen nach wie vor tief sind und vorhanden sind und dass wir mit Obligationen die nächste Zeit mit Sicherheit nicht so Geld verdienen werden. Also das will ich ganz klar im Vordergrund stellen.
Also war spannend auch die Geschichte mit der Deflation. Das schaue ich mir nochmal genauer an. Ja, gehen wir einen Schritt weiter. In unserem letzten Interview hatten Sie ja Ihr Tracker-Zertifikat auf Global Behavior Equity Index vorgestellt. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie funktioniert die Idee? Was ist die Idee dahinter, hinter diesem Zertifikat?
Das haben wir auch bereits angesprochen und wir haben es ja auch mit dem Heiko, wo ich zu Gast sein durfte. Übrigens herzliche Grüße an den Heiko von meiner Seite aus. Und dieses Zertifikat oder das absolut Einmalige an diesem Zertifikat ist ja, dass die Prospekttheorie, die ja mit dem Nobelpreis von Kahneman und Tversky 2002 belohnt wurde, nämlich dass die Prospekttheorie uns bei der Anlageentscheidung unterstützt. Wir messen einmal die Momentum-Situation, das heißt also die psychologische Seite, und auf der anderen Seite die knallharten Fakten, Gewinn pro Aktie und Kurs-Gewinn-Verhältnis. Danach gibt es eine Bewertung und die Prospekttheorie hilft uns bei dieser Entscheidung. So funktioniert dieses Zertifikat. Und vielleicht noch ganz, ganz kurz, auch für alle, wo ich sehr stark gefragt wurde. Natürlich hilft uns der Algorithmus auch bei unseren Einzeldepots, logischerweise. Nur es ist einfach so, dass dieses Zertifikat dafür erschaffen wurde, dass einfach Menschen global problemlos in diese Strategie investieren können, ohne ein Depot über unsere Partnerbanken zu öffnen und so weiter und so weiter.
Wie läuft denn die Performance? Also ab wann kann man sagen, ist die Performance
Also die Performance läuft.
gut? Muss man da jetzt wie lange warten? 1 Jahr, 2 Jahre, 36 Monate?
Also dieses Zertifikat ist ausgelegt natürlich für Investoren, die breit streuen in diese Strategie langfristig. Nichtsdestotrotz will ich über den fulminanten Start, muss ich sprechen, weil wir haben nämlich dieses Zertifikat mit 100 auferlegt und dann ist es in diesem Katastrophen-Spätsommer ist das Zertifikat bis auf 79 runtergedonnert. Das muss man ganz klar sagen. Aber die Rallye ist beeindruckend, weil das Zertifikat hat seit Jahresbeginn 12% zugelegt und wir kratzen wieder die 100. Das heißt also, dass wir wieder flat sind und gehen quasi plus minus null in das Jahr 23. Das ist für uns natürlich sehr erfreulich. Und wenn ich das nochmal vergleiche, übrigens werden wir das auch bei unserem Börsenradio-Depot sehen. Ich wiederhole es nochmal. Wir haben den Dow Jones nahezu flat und die großen Indizes sind zwischen 4 und 7, 8%. Und da sind wir mit diesen 12% schon wirklich für den Januar verdammt gut unterwegs.
Okay, dann leiten wir da direkt über. Wie sieht's denn aus mit unserem Börsenradio Echtgeld Halinka Depot für alle Hörer, die vielleicht es noch nicht so genau verfolgt haben? Wir haben ein Depot gestartet mit 25.000 Euro. Börsenradio spart jeden Monat 1.000 Euro an, nimmt keinen Einfluss auf das Depot, auf die Strategie. Die macht nämlich der Herr Linker zu 100% komplett alleine. Wo stehen wir denn momentan?
Also die macht der Herr Linker nicht komplett alleine, das macht die ACFIF und natürlich mit unserer mittlerweile, wie ich sage, doch auch international sehr hochkarätigen Investmentkomitee. Um es nochmal für alle Zuhörer zu wiederholen, das ist der Professor Hens, Leiter des Banking-Instituts der Uni Zürich, das ist der emeritierte Professor Schips, dann ist es der Dr. Perger von Research Partners, dann ist es der Professor Di Giorgi, unser Mathematik-Spezialist und der Mann der Algorithmen. Also das ist natürlich nur der eine Kreis, der natürlich sich dann schließt. Und das mache ich nicht alleine. Und vielleicht ganz kurz, ich möchte jetzt nicht unbedingt auf jede Veränderung eingehen, aber es kommen ja 1.000 Euro hinzu, wie Sie völlig richtig gesagt haben, Herr Heinrich. Und ich habe etwa 2.500 oder knapp 2.500 Cash gehabt und wir haben tatsächlich eine Position aufgestockt und das ist die Amazon. Ich habe letzten Monat vor unserem letzten Interview, das war im letzten Quartal von 2022, ist uns da ein sehr, sehr guter Schachzug gelungen, nämlich wir haben eine große Position gab VAT. Das ist, wie gesagt, der Halbleiterspezialist hier in der Schweiz. Und wir haben damit eine herausragende Performance erzielt, haben fast auf dem Allzeithoch die Aktie reduziert, haben die Gewinne mitgenommen und haben diese Position jetzt erneut wieder aufgebaut. Also das war wirklich strategisch sehr, sehr gelungen. Und es ist auch mit 8.100 Euro die größte Position seit Kauf mit einem Plus von 67%. Ebenfalls die markante Erholung, die ist zu verzeichnen mit Sika, die ist natürlich auch sehr, sehr stark gekommen. Lonza war sehr, sehr erfreulich nach den Zahlen. Und die Schweizer Midcaps sind doch, wie gesagt, schön am Performen. Das muss man so sagen. Die Sorgenkinder bleiben, wie sie sind. Wir werden vielleicht bei einem der nächsten Interviews dann wieder sehr, sehr genau auf das Interview eingehen. Fazit, die einzige Veränderung war Amazon aufgestockt. Kontowertigkeit beträgt inklusive Cash etwa 72.200 Euro. Und das ist, und wir werden das, wie gesagt, immer Monat und Jahr für Jahr, wie wir das bis jetzt auch handhaben, das ist seit Beginn des Jahres etwa ein Plus von 11%, also ebenfalls eine massive Outperformance gegenüber den Benchmarks. Year to date seit Anfang des Jahres.
Herr Linker, danke.
Ich wünsche einen schönen Tag und sehr gerne.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.